Hey Leute, kurze Info, bevor es losgeht. Der Podcast wurde vor der Europawahl aufgezeichnet und war dann etwas länger in der Nachbearbeitung. Heißt also, die Daten sind nicht mehr ganz aktuell. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und jetzt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Daniel. Und wir haben das Finale gesehen und wollen uns heute ein wenig über das Lied von Eis und Feuer unterhalten und das große HBO-Finale. Aber ich bin sehr müde. Ich habe nicht mehr die Energie, um mich da sehr lange drüber zu unterhalten. Und ich glaube, du hast es auch schon gesagt, so lange müssen wir uns darüber jetzt nicht mehr unterhalten.
Nee, vor allen Dingen wollen wir ja noch andere Dinge besprechen. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir setzen uns jetzt hier ein Limit, ein recht hartes, wo wir dann sagen, wir reden jetzt, keine Ahnung, eine Viertelstunde darüber.
Sagen wir mal 20 Minuten, oder?
Okay, sagen wir 20 Minuten.
Ja, stell mal einen Timer.
Ja,
Und wenn, hast du einen, der auch ein Geräusch macht sozusagen?
Ja, habe ich.
Ja, perfekt, sehr gut.
Die alte Küche. Ich stell den Wecker auf 19 Minuten ab jetzt, damit wir dann den Satz noch beenden können und dann wirklich niemand gespoilert ist.
Alles klar. Ja gut, aber wird doch wahrscheinlich jeder Hörer gesehen haben mittlerweile.
Ja, aber
oder?
Wer nicht, kann jetzt eben ab diesem Moment 20 Minuten vorspulen und ist auf Nummer sicher.
Okay, los geht's. Ja, Bran als König.
Da haust du gleich den wichtigsten Satz am Anfang raus. Ich fand Brans Geschichte immer irgendwie am langweiligsten, darum. Ja, war überraschend irgendwie.
Ja, weil hat keiner vorher, also sorry.
Doch, irgendjemand hatte das vor euch. Da gab es ein Video von vor zwei Wochen irgendwie bei YouTube.
Hier die Schauspielerin von Brienne hat das mal vorhergesagt in einem Interview.
Also ich finde es irgendwie skurril, auch der ganze Weg dahin. Aber vielleicht fangen wir einmal kurz vorher an.
Okay.
Auch da wieder die Situation, wie ich sie schon bei Varys problematisch fand. Ich habe jetzt zu ehrlich gesagt nicht nochmal geguckt, wie viel Zeit da wirklich draufgegangen ist. Letzte Folge, Daenerys dreht durch, alle sind furchtbar geschockt von ihr. Und jetzt hast du in der ersten 10 Minuten, Viertelstunde, ist der Charakter auch wieder aus dem Spiel raus.
Ja, das stimmt.
John bringt sie um und auch nach einem ziemlich dümmlichen Dialog, wenn man ehrlich ist. Ich konnte ja nicht anders. Sie hat sie als Schutzschild benutzt. Nein, haben die überhaupt nicht. Die haben alle aufgegeben, John. Hättest du mal sagen können. Aber nein.
Der tut aber nichts mehr. Jon Snow ist nur noch ein Werkzeug für andere. Der macht immer nur das, was andere ihm sagen. Der ist selber überhaupt nicht aktiv.
Und dann kommt der Drache, dann verbrennt er den Thron. Wir müssen jetzt nicht alles nochmal. Dann habe ich ja gedacht.
Sehr schlau. Der Drache ist sehr klug. Der hat nämlich festgestellt, Daenerys ist mit einem Dolch erstochen worden. Der Thron besteht aus Schwertern und Klingen. Das heißt, es muss der Thron gewesen sein. Ich werde diesen Thron bestrafen. Nicht Jon Snow, der da steht, sondern ich werde diesen Thron bestrafen.
Der hat symbolisch verstanden, dass das ganze Leid ja nur wegen des Throns entstanden ist.
Das stimmt. Und der ist ja auch aus Drachenfeuer geschmiedet, der Thron. Insofern zerstört auch Drachenfeuer ihn wieder. Genau.
Genau. Ja. Also auch
ist
da
natürlich sind Quatsch. Ja.
Auch da waren die Bilder jetzt generell nicht schlecht. Man kann über die Logik streiten. Gut. Aber das haben wir letztes Mal schon gesagt. Wir reden jetzt nicht darüber, wie toll irgendwas inszeniert ist oder was, sondern nur über den Inhalt. Aber dann war ja der Moment, wo er sie schnappte und mit ihr wegflog. Und dann habe ich gedacht, puh, da hat John aber ja nochmal Glück gehabt. Er muss ja jetzt nicht irgendjemandem erklären, dass er die Königin umgebracht hat. Das ist ja alles gut gelaufen. Ja. Nächste Szene. Ja, der sitzt im Gefängnis, weil er sie umgebracht hat. Ist er dann rausgegangen zu Grey Worm, hat gesagt, hör mal, du hast ja gerade hier die ganzen Typen umgebracht, finde ich nicht so cool. Ich habe übrigens gerade die Königin umgebracht. Ich gehe jetzt auch ins Gefängnis, finde ich gut.
Ja. Genau so hat er das gemacht, mit absoluter Sicherheit hat er das gemacht.
Also es war ja keiner dabei und es ist ja noch nicht mal jemand reingekommen oder was auch immer. Also vielleicht muss man aber sagen, diese Folge war schon besser als die davor, über die wir uns so hergemacht haben.
Ja, aber das ist natürlich wahr. Also es ist auch diese Lust, dieser leidenschaftliche Diskussionsdrang über diese Serie ist auch bei mir einfach abgeebnet.
Ja, ja.
Ich meine, du musst überlegen, das ist das große Finale von 8 Jahren, 9 Jahren, weil die letzte Staffel hat ja noch länger gedauert. Und jetzt mal im Ernst, hattest du eine emotionale Situation, also hattest du irgendeine Emotion, als Jon Daenerys tötet, dass die große Liebe dann irgendwie zerbricht? Null hatte ich da.
Es war für mich, wenn man so will, das letzte bisschen John, was man noch erwarten konnte.
Ja.
Also ich bin nicht unbedingt davon ausgegangen, dass er es wirklich so tut, weil er vorher immer gesagt hat, sie ist meine Königin, bla bla, ja, sie hat da schon ihre Gründe gehabt. Da habe ich eigentlich nicht mehr viel von ihm erwartet und es war aber auch nicht so, also wenn jemand sie umbringt, dann er. Also
ja, genau. Das so. War die logische Konsequenz sozusagen, ja.
Fertig. Das Einzige, irgendjemand sagte hier, das Einzige, was ihn nochmal berührt hat, war am Ende die Szene, als er Geist wieder getroffen hat.
Ja.
Also die emotionalste Folge war, das habe ich ja schon mal gesagt, die zweite dieser Staffel. Die hätten viel davon in diese reinnehmen müssen. Ich glaube, ich könnte auch mit einem Bran als König leben, wenn das irgendwie alles vorher anders gelaufen wäre.
Du meinst, wenn der nicht konstant A, nichts tut, weil er sozusagen in seinen Visionen ist, oder B, die ganze Zeit sagt, ich bin nicht mehr Bran. Ich bin der dreieugige Rabe. Ich habe auch keine Bedürfnisse mehr. Ich bin auch kein Herrscher mehr. Aber selbstverständlich mache ich den König für euch. Ist überhaupt kein Problem. Das mache ich. Ach, also, das ist irgendwie unsinnig zusammengeführt am Ende.
Ja, aber irgendjemand, wir hatten gestern beim Rollenspiel, ich weiß nicht, ob du das festgestellt hast oder jemand anders, dass er sehr langlebig ist, der dreieugige Rabe. Also müssen die sich um den nächsten König nicht viel Gedanken machen.
Ja, der können, ja, wobei, wir wissen es ja nicht. Also, der ist ja nicht mit einem Baum verwachsen. Also, ja, kann natürlich
auch, noch einen Baum dahin pflanzen. Dann ist alles gut.
Wie gesagt, optisch sehr gut. Mich hat etwas verwundert. War das jetzt alles Asche oder war das dann doch Schnee? Ich weiß es nicht.
Hat man als der Drache aus dem...
Ja.
Ja, ich habe es für Schnee gehalten. Stimmt, es könnte natürlich auch Asche sein. Aber die Frage ist, warum ist die Asche auf den Drachen?
Warum ist da so viel Asche? Also ich meine, ich fand das irgendwie merkwürdig. Das ist komisch. Optisch, wie gesagt, absolutes Highlight, wirklich toll gemacht. Bildaufbau, Komposition und so weiter. Musik auch hervorragend, ganz toll. Ja, kommen wir mal kurz zu der Krönungsszene, beziehungsweise das, was dann irgendwie anschließend folgt, die ganze Verabschiedung. Ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen dieser Marvel-Moment, der da reinkam. Ich mag ja in diesen ernsthaften Szenen es nicht so sehr, wenn da so schlechte Gags reinkommen.
Ja, wobei du hast Endgame nicht gesehen. Also da ist...
Nee, hab ich
nicht. Da haben die das schon anders inszeniert. Aber da wollen wir jetzt auch nicht spoilern, weil da müssen wir noch eine Spoilerwarnung. Da hat auch Marvel das mal anders hingekriegt. Aber
ich meine, du hast dann hier Edmund, der dann aufsteht und sich irgendwie als König behauptet, dann stößt er noch mit dem Schwert dann irgendwie gegen den Stuhl.
Ja,
und dann Sam als Fanservice sozusagen dann Demokratie vorschlägt als Idee. Ach, ich weiß nicht, das ist genauso wie dann später im Rat irgendwie das Lied von Ass und Feuer hingelegt wird. Da denke ich mir, ja gut, ist ja ganz nett, ist so ein bisschen wie das rote Buch beim Herrn der Ringe, aber warum dann denn den Gag, dass Tyrion irgendwie nicht drin vorkommt? Ich meine, warum sollte der nicht drin vorkommen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Gag, der irgendwie blöd ist. Genauso wie Bronn der Meister der Münze dann ist.
Ja, der konnte immer schon gut mit Geld umgehen.
Ach, das ist doch Quatsch. Ist eine gute Figur, aber komm, das ist doch Quatsch.
Ja, weißt du, das Problem ist, das hatten wir ja gestern ja auch schon, das ist ein bisschen problematisch, wenn man vorher schon mal drüber gequatscht hat.
Ja, deshalb haben wir ja auch nur 19 Minuten hier.
Ja, genau, aber die Suspension of Disbelief, also dass man sagt, ich nehme das einfach hin, weil die Geschichte gut genug ist. Das ist gebrochen bei mir in den drei Folgen vorher. Ist das immer mehr weggebrochen, dass ich gesagt habe, ach, da gucke ich drüber weg. Ich hätte damit leben können, ich hätte wahrscheinlich mit Bran leben können. Ich glaube, es wäre mir alles nicht so aufgefallen, wie es jetzt sozusagen ist. Auch der Abschluss, das war ja eine typische Geschichte, ne? Die drei Star-Kinder, die dann in ihren jeweiligen Rollen gezeigt werden.
Toll, ist auch gut gemacht.
Ja.
Also ist wunderbar. Hier Sansa hat sozusagen ihren den Posten gekriegt, ne? Königin des Nordens. Wunderbar, ist gut. Ne? Arya, die sozusagen hier ein neues Leben als Entdeckerin anfängt. Schade, dass wir zwei Staffeln, glaube ich, geguckt haben, wie sie zu einem Faceless Man wird und sie dann irgendwie das nie eingesetzt hat. Und fairerweise muss man auch sagen, ich fand das Training auch nicht so mega spannend damals. Aber hey, den Charakter hat man ja ganz gerne gesehen, aber so, ne? Ist auch schade, dass wir den Typen auch nicht mehr sehen, den Jahar oder wie der hieß.
Ja.
Auch weg.
Ja, vielleicht war er ja da, du hast ihn noch nicht erkannt.
Ja, der hat sich aber dann viel Zeit lassen, um sich zu enttarnen, nämlich gar nicht, ja. Na, ich weiß nicht. Ich glaube nicht dran und ich finde es auch irgendwie nicht besonders besonders toll. Aber ja, und dann John, der dann sozusagen hinter die Mauer geht, ist okay, ist ein Ende, aber es wäre cool gewesen, wenn er sozusagen gesagt hätte, weißt du, wenn er die Entscheidung getroffen hätte. Also das wäre doch so, weil der tut nichts in der Staffel. Das ist wahnsinnig schade. Ja. Nicht, dass das irgendwie meine Lieblingsfigur wäre, im Gegenteil. Also, ne, ich fand die Figur nicht so wahnsinnig spannend. Und dieser ganze Aufbau auch macht keinen großartigen Sinn. Also, ne, dieses Geheimnis mit der Mutter und was irgendwie schon in der ersten Staffel erzählt wird, wo Ned Stark dann ihm sagt, komm, wenn wir uns sehen, dann erzähl ich dir von deiner Mutter. Und die sehen sich ja dann nicht mehr wieder. Und dann ist das Geheimnis irgendwie verschwunden und so. Und es ist irgendwie, ja, weiß ich, es ist sehr traurig.
Ich glaube, in dieser Staffel wurden viele Dinge angedeutet, ohne sie irgendwie weiter zu, also diese ganze Geschichte um die Thronfolge spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Das war ja irgendwie das Highlight der letzten Staffel, glaube ich. Sozusagen die Erkenntnis, mit der man aus der siebten Staffel rausgegangen ist, durch diese ganzen Rückblenden von Bran. Und wo das so das große Highlight am Ende war, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch die vorletzte, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das, ne, da wurden viele Fantheorien erfüllt oder gebrochen. Und es ist irgendwie überhaupt nicht weiter groß verfolgt worden. Also das Einzige war, dass er dann gesagt hat, ja, ich will das überhaupt nicht sein. Sie aber gedacht hat, er würde es irgendwie werden. Aber die ganzen Intrigen, die sich ja auch drumherum gesponnen haben, ne, jetzt sind wir wieder bei Varys, überhaupt keine Rolle spielten.
In dem Zusammenhang muss ich nochmal eine Richtigstellung machen. Ich wurde korrigiert, ist im Discord. Und zwar hat der Stefan mir geschrieben und er sagte, es gibt wohl eine Schöpfungsgeschichte von dem Night King. Und das ist völlig richtig, die gibt's tatsächlich. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Und zwar haben die Children of the Wild, diese Naturkinder oder diese elfenartigen Geschöpfe oder koboldartigen Geschöpfe oder
genau.
Waldgeschöpfe eben, die haben den erschaffen, um gegen die Menschen zu kämpfen. Das ist natürlich richtig. Das habe ich vergessen.
Vielleicht hatte ich im Hinterkopf, dass wir über den dreieugigen Raben, weil das hatte ich auch noch im Hinterkopf.
Das hatte ich schon vergessen. Aber ich glaube, mein Problem ist einfach damit, dass mir trotzdem das zu wenig ist. Überleg mal, die haben immer aus Leichen Symbole gebaut und so. Und warum? Was bedeutet das? Wieso tun die das? Warum? Das ist mir zu wenig dann am Ende gewesen.
So wie ich mitgekriegt inzwischen, ist das ja Teil einer Spin-Offs. Also diese ganze Entstehungsgeschichte soll in einem Spin-Off aufgegriffen werden. Ja, aber trotzdem hätte man dann diesen Spin-Off schon mal ein bisschen vorbereiten können in irgendeiner Art und Weise. Gut.
Aber es muss ja auch für sich irgendwie stehen, ja.
Ja, naja, gut. Gut, wir müssen jetzt nicht nochmal ein Fazit für diese Staffel groß ziehen. Ich glaube, das ist schon sehr deutlich geworden.
Ist letztendlich eine Enttäuschung, die achte Staffel. Wie gesagt, hätten die sich, wir wiederholen, darum machen wir auch nur so kurz heute. Es ist redundant. Sie hatten nicht viel Zeit, sie haben das in 6 Folgen abgepackt, anstatt in 10 oder 12. Das merkt man deutlich. Der Daenerys-Wandel wäre viel besser zu erklären gewesen, wenn es eben länger gedauert hätte. Ich find's sehr schade, dass wir auf viele Fragen irgendwie keine Antworten haben. Also, ne, wem hat Varys geschrieben? Was hat Bran eigentlich gemacht während der Belagerung von Winterfell mit den Untoten? Als er sich eben hier
in den Raben.
Ja, aber was hat er gemacht? Also, das ist doch irgendwie Quatsch. Dann denk an das weiße Pferd von Arya am Ende der Folge.
Das war weg.
Du erwartest dann also irgendwie was an Symbolik und was könnte das bedeuten? Ist sie tot vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war da nur ein Pferd. Also irgendwie ist es irgendwie sehr schade.
Ja, ich glaube, man muss nochmal, das ist für mich irgendwie nochmal ganz wichtig zu sagen, mir geht es nicht darum, was jetzt die genaue Entwicklung war, dass ich das kritisiere. Also ist für mich alles irgendwie okay. Ich will denen ja auch nicht da reinreden, wer nun am Ende auf dem Thron sitzen soll und ob Daenerys so durchdrehen muss oder nicht. Das ist ja das, was vielen Kritikern dieser Staffel gerne vorgeworfen wird. Es geht darum, dass Daenerys von der Heiligkeit quasi plötzlich gestoßen wird.
Nee,
völlig wurscht. Genau. Es ist alles okay und von mir aus kann auch Bran am Ende auf dem Thron sitzen. Man hätte nur einfach wieder ein bisschen von der Charakterentwicklung, die es vorher gab, mit in diese Staffel rein nehmen können, ein bisschen mehr erklären können, wie diese Entwicklung zustande kommen, und es wäre alles super gewesen.
Es ist auch
Ich will auch nicht jetzt hier sagen, ne, wir hatten da auch schon Diskussionen drüber, die können wir in den 3 Minuten, die wir jetzt noch haben, auch nicht nochmal aufgreifen. Was man hätte alles für andere Geschichten erzählen können, ja, kann man, aber das kann man immer, das ist Fanfiction. Die Geschichte soll so okay sein, aber sie hätte besser erzählt werden können. Das ist das, worauf ich mit meiner Kritik hinaus will. Ja.
Und es ist auch nicht so, was ich dann immer lese, zum Beispiel auch in der Presse, ich glaube in der Zeit und in der Süddeutschen war es irgendwo, dass irgendwie, ja, die Fans sind jetzt hier aufgelöst, weil das so schlecht geendet hat, weil aber jedes Ende wäre von den Fans schlecht gewesen. Und das stimmt nicht. Das sehe ich nicht so. Es gibt ja auch Serien, die einfach ein gutes Ende haben. Zum Beispiel die Sopranos hat ein ausgezeichnetes Ende. The Wire hat ebenfalls ein ausgezeichnetes Ende. Es ist ja nicht unmöglich, etwas zu einem Ende zusammenzufassen. Und wie gesagt, ich sehe das genauso wie du. Wenn es in sich geschlossen wäre, wenn es eine in sich schöne Erzählung gewesen wäre und nicht so überhastet, dann wäre das auch völlig in Ordnung gewesen. Natürlich ist jetzt auch so ein bisschen Leidenschaft dabei, weil man eben, weil das Ding jetzt zu Ende ist und das war eben ein weltweites Popkulturphänomen. Und das ist eben, ist natürlich, hinterlässt natürlich eine gewisse Lücke, aber trotzdem muss ich sagen, ist es sehr schade, dass es eben auf die Art und Weise geendet wurde und meiner Meinung nach dann nicht auch in den Serien-Olymp aufsteigen kann, weil das Ende dann leider verbockt ist.
Runter, ja. Kurze Frage, kommt das Aria-Spin-Off?
Glaube ich nicht dran. Ich glaube, da kommt diese Geschichte noch mit dem Prequel kommt dann noch.
Genau.
Und dann hat sich das und dann hat sich das Thema erledigt. Ich glaube, das war's.
Ja, ich glaube, es wäre auch schwierig, weil das eine völlig andere Art von Erzählung wäre. Aber ich habe so im ersten Moment gedacht, die reißt jetzt, da könntest du eine Abenteuergeschichte draus machen, aber es ist dann eben eigentlich auch nur eine also Indiana Jones-mäßig hätte ich jetzt beinahe gesagt, Arya erkundet die neue Welt.
Weiß nicht, wie den Solo-Film von Star Wars, wo du dann irgendwie hier, guck mal, wir nehmen den einen Charakter und dann gucken wir, was der macht. Ist aber auch, nee, also der Punkt ist ja auch, dass das Einzigartige bei dem Game of Thrones ist ja einfach dieser große, sehr gute Cast, bis auf ein paar Ausfälle, der wirklich fantastisch ist, und gleichzeitig eben dieser sehr drohende Konflikt, wo ihm immer was passiert ist, und überraschende Situationen nochmal. Und überraschende Situationen gab es in der 8. Staffel eigentlich gar nicht mehr. Das ist sehr schade. Nicht, dass man das irgendwie dringend brauchen muss, aber irgendwas muss doch kommen. Also ich meine, wir wurden da ja schon Staffeln vorher, gab es viele, viele andere Situationen, die tipptopp waren, aber in der 8. Staffel fehlte das irgendwie. Also so ein überraschendes Ding wie eine Tywin Lannister wird erschossen.
Ja, genau.
Oder
ja.
Also irgendwie, wo eine wichtige Figur erschossen wird, die eben auch
die Rote Hochzeit ist ja das
Klassische. Die Rote Hochzeit, genau, ja. Oder eben Ned Stark, klar.
Genau. Gut, wir haben noch 30 Sekunden. Ich glaube, wir sind eigentlich auch durch. Außer du hast noch einen Serientipp, was man jetzt gucken kann. Aber das kann ja schon aus dem Spoiler rausfallen.
Ich würde sagen, wer The Wire noch nicht gesehen hat, sollte sich mal The Wire angucken. Das ist eine Top-Serie, die einfach absolut fantastisch ist, ja. Also auch HBO, abgeschlossen. Man sieht sogar meine Lieblingsfigur aus Game of Thrones wieder, nämlich...
Tada, tada.
Sehr gut, die Trompeten rufen. Nämlich Littlefinger. Leider auch. Hat aber lange durchgehalten. Hat mich gefreut, dass er lange dabei war.
Stimmt, der war. Ich musste war ja noch mal gucken.
Ja, das war der Bürgermeisterkandidat.
Ja,
Krachetti. Fantastisch. Absolut.
Ja, ich habe die Serie leider nur einmal gesehen.
Großartiger Schauspieler. Sehe ich sehr gerne. Sehe ich sehr gerne. Okay, gut.
Gut. So, aber jetzt reden wir über normale Dinge.
Genau, jetzt kommen wir zu einem anderen Highlight, wobei ich habe das in den letzten Tagen verfolgt. Es ist ja wirklich unglaublich. Das ist viel besser als das Game of Thrones. Es ist nämlich die österreichische Staatskrise. Hast du was Vergleichbares schon mal gesehen?
Müsste ich jetzt überlegen. Also ich meine, es gibt ja immer wieder so Staatskrisen, aber das Video selber ist schon ziemlich krass.
Das ist unglaublich. Also ich würde das vielleicht vergleichen, wenn man in dieser Vietnam-Doku, über die wir mal vor Monaten gesprochen haben, wenn man da die Bänder aus dem Weißen Haus hört, Und irgendwie dann Lyndon B. Johnson sich irgendwie mit McNamara unterhält und McNamara eigentlich sagt, oh, ja, das können wir nicht gewinnen und irgendwie, die, also die Klartext reden.
Aber das Skurrile an dieser Geschichte ist ja, diese Nixon-Bänder waren ja in einem Bereich, wo man gedacht hat, man ist geschützt. Ja. Also man hätte es ja nicht davon ausgegangen, dass man innerhalb des Weißen Hauses, also da haben sie wahrscheinlich in dem Moment nicht dran gedacht oder was auch immer, da ist ja niemand bei, wo du jetzt denkst, der erzählt das rum, wenn wir uns hier so unterhalten. Aber du gehst in eine Diskussion oder in ein Gespräch mit dir wildfremden Leuten und haust so raus, solche Dinge raus.
Vielleicht müssen wir das einmal kurz einordnen für einige Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen. Also, es geht um H.C. Strache. Das ist der Vizekanzler in Österreich.
War
der Vizekanzler mittlerweile in Österreich, stimmt ja. Und der wurde auf Ibiza zu einem Gespräch geladen mit, ich weiß nicht, der Gudenus heißt der andere. Ich weiß aber gerade nicht, welchen Posten der hat.
Der war, glaube ich, damals irgendwie Generalsekretär.
Bei der FPÖ,
Oder war der immer, oder ist er immer noch gewesen?
Weiß man nicht. Jedenfalls haben die sich beide getroffen auf Ibiza mit der vermeintlichen Tochter eines russischen Oligarchen, die gerne investieren möchte in Österreich, könnte man sagen. Das zumindest war die Idee. Ja, und dann, wie geht's dann weiter?
Ja, dann reden sie sehr offen über ein paar Dinge. Also zum einen darüber, dass die ja die Kronenzeitung, also ich will das jetzt nicht vom Niveau, aber ich glaube von der Bedeutung, bestimmt mit der Bild vergleichbar.
Wichtiger. Viel wichtiger als die Bild-Zeitung in Deutschland. Die
genau, also ich kann jetzt über das Niveau nichts sagen, dafür kenne ich jetzt Österreich zu wenig, aber von der Bedeutung eben entsprechend einzuordnen, dass man die übernehmen könnte und da müsste man so 3-4 Leute, müsste man pushen in dem Verlag und 3-4 Leute müsste man rausschmeißen und noch ein paar andere reinsetzen, also quasi aus dieser Zeitung ein Parteimagazin machen, unter dem Label einer neutralen Geschichte. Dann geht's noch um die Strabag, das ist ja so ein Bauunternehmen.
Mhm. Also die vor allen Dingen staatliche Infrastruktur macht und sowas. Ne?
Also, genau, also ich habe da letztens einen Artikel, die sind ja europaweit aktiv, die sieht man ja hier auch immer mal wieder, aber in Österreich ist eben so, dass die 40% der Aufträge in Österreich, die diese Firma macht, sind eben Staatsaufträge. Das heißt, das ist für die wirklich ein wichtiges Ding. Die könnte man ja einfach rauskicken und dann soll die eine neue Firma gründen und der würde man dann die Staatsaufträge zuschustern. Und das Ganze dann eben so in Gegenleistung auch dann dafür, dass man ja noch über so einen Drittverein quasi die Partei unterstützt. Ne? Da gibt's einen Verein, da spenden die Leute hin und da muss man das nicht offiziell dem Rechnungshof melden. Das ist jetzt sehr zusammengefasst, diese Geschichte. Ne? Aber das ist schon... Also
es gibt ja nur Ausschnitte von Süddeutsche und Spiegel haben das, denen wurde das zugespielt, genau. Das Ganze. Und es war eine Falle. Ne? Also es war alles fingiert und die erzählen aber da auch relativ frei von der Brust weg, weil die wahrscheinlich auch ein bisschen was getrunken haben währenddessen, ein bisschen viel wahrscheinlich. Und es ist, wenn man sich das anguckt, ist es wahnsinnig unangenehm, den Strache da erzählen zu hören. Also, weil so unglaublich, so Testosteron geladen erzählt von seinen Machtfantasien. Also der Presseclub hat das auch so schön zusammengefasst. Das ist wie eine Folge Game of Thrones, die man sich da anschaut. Es ist wirklich krass.
Ja, aber es ist so furchtbar skurril. Ja. Also zum einen triffst du dich mit Leuten, die du nicht kennst. Das ist ja genau der Unterschied zu Nixon.
Ja, genau.
Wenn du so willst. Ja. Du triffst dich mit Leuten, die du nicht kennst und haust solchen Kram raus. Also, ich meine, ich traue niemandem in Deutschland das zu, von diesem Niveau, wie das da gelaufen ist.
Ach, selbst doch, nicht irgendwie. Ich könnte mir schon einige Leute vorstellen.
Ja, aber ich sag mal, selbst wie hieß die Mövenpick-Steuergeschichte damals,
so, ja.
Ne?
Die Hoteliers, ja.
Selbst da ist das ist ja immer noch ein anderes Niveau als das, was da dargestellt worden ist. Und selbst da traue ich mir zu, dass du nicht in so ein Gespräch reingehst und einfach mal so solche Dinge zu wildfremden Leuten irgendwie raushaust. Da musst du schon echt viel getrunken haben.
Also es ist wahnsinnig skurril, ja.
Und das macht auch dieses Ganze, das ist eine Falle und das ist illegal aufgenommen worden. Ja, ist es, aber du hättest auch in der Situation ja einfach nichts Problematisches sagen müssen. Es hat dich niemand gezwungen, darüber zu reden, wie du einen Konzern ausbotest. Also eine Ausschreibung gibt es ja klare Verfahren. Das heißt, ist ja nicht so, dass da irgendjemand was zumauscheln kann eigentlich. Also da reden sie aber drüber, Staatsaufträge zuzumauscheln. Einen der größten Medienkonzerne oder eine der größten Zeitungen des Landes zu privatisieren, das hat ja niemand, war ja keiner da, der gesagt hat, so, und jetzt musst du das sagen.
Ja, ja, das stimmt.
Die hatten ja, das hat der vom, der Chefredakteur vom Spiegel gestern nochmal gesagt, ja, es war eine Falle, aber sie hätten jederzeit aus dieser Falle ja rausgehen können. Sie hätten einfach gehen können und sagen können, ach, dann ist es nicht interessant genug für uns hier und weg.
Ja, wirklich kaum zu erklären, was da stattgefunden hat. Also erschreckend. Und gleichzeitig auch wahnsinnig erschreckend, wie korrupt er dann ist, ne?
Also ja, und auch jetzt im Nachhinein, ne? Also diese Entschuldigung, die es danach gab, war ja auch eher an seine Frau, weil er da mit der Geschäftsfrau rumgeschäkert habe.
Ja, ja.
Wobei bei Twitter eher hieß, dass er sich bei ihr entschuldigt hat, weil eigentlich wollte er mit ihr doch den autoritären Staat aufbauen und nicht mit irgendeiner russischen Oligarchin. Also es ist ziemlich skurril, dass er sich bei seiner Frau dann so explizit entschuldigt, aber ansonsten sich als reines Opfer inszeniert.
Ja.
Weil es geht ja nicht um eine Strafrechtlichkeit, ne? Also auch das muss geprüft werden, gerade auch was diese Parteigeschichten angeht. Da haben wir in Deutschland ja ein ähnliches Modell und ähnliche Probleme, gerade bei der AfD. Aber vor allen Dingen diese ganzen Staatsgeschichten, das wird man sich angucken und womöglich oder wahrscheinlich wird da gar nichts rauskommen. Es geht ja eher um den politischen Skandal, der dahinter steckt. Nämlich die Bereitschaft, den Staat so für seine privaten und politischen Zwecke auszunutzen.
Ja, ich meine, wir haben ja heute, sehen wir ja dann die Auswüchse dann davon, also beziehungsweise dass die Konsequenzen daraus, also die Regierungskoalition ist zerbrochen in Österreich. Jetzt werden Experten eingesetzt, die Ministerposten übernehmen. Die FPÖ ist raus. Es steht ein Misstrauensvotum kurz bevor. Das war zumindest das Letzte, was ich gehört habe.
Ja.
Gegen den Kanzler Kurz. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Also Neuwahlen dann irgendwie im September oder sowas. Ne?
Genau, wobei mir noch gar nicht genau klar ist, was jetzt, das wollte ich eigentlich auch nochmal nachforschen, was denn passiert, wenn Kurz jetzt am Montag rausfliegt. Dann ist ja eigentlich, muss er ja eigentlich auch abgesetzt werden und es muss ein neuer Ministerpräsident, Bundespräsident heißt, nee, Bundeskanzler.
Kanzler ist das, ja.
Kanzler, aber auch Bundeskanzler, na egal. Er muss jedenfalls ernannt werden und das wäre irgendwie eine furchtbar, absolut skurrile Situation.
Ja, ist es. Also habe ich, wie gesagt, ich kann mich auch an nichts Vergleichbares erinnern.
Ja, ich habe in Deutschland, das haben wir gerade im Vorgespräch schon festgehalten, hast du das ja noch nicht so mitbekommen. Gibt's ja auch ein Video, was momentan die CDU ziemlich ärgert.
Auf höchster
Ebene. Ein YouTuber Rezo hat ein Video gepostet, was hieß irgendwie, ich zerstöre die CDU. Ich guck mal eben kurz nach, wie viel es aktuell hatte. Letztens hatte es ja 3,6 Millionen Aufrufe inzwischen in 3 Tagen. Eine Stunde lang, wo er so die Klimapolitik, Sozialpolitik, Friedenspolitik, also da wirft er die Unterstützung der USA vor und auch persönliche Inkompetenz in den Raum stellt. Und das hat schon einigen Wirbel doch hervorgebracht. Also es gab einige auch überregional Medien, die darüber berichten. Und jetzt wartet das Internet gerade auf die Antwort der CDU, die heute auch aufgenommen worden ist, nämlich der Herr Amthor, den man ja
Philipp,
kennt.
Philipp Amthor, ja.
Genau, der hat wohl ein Antwortvideo aufgenommen. Und da wartet man jetzt schon den ganzen Tag drauf, wie die darauf, ja, was er zu diesem Video sagt, weil es wirklich, ne, ich habe das Video gesehen und ich stimme da jetzt, also auch wenn ich CDU jetzt nicht unbedingt gut finde, das ist manches überspitzt und über vieles kann man da sicherlich auch streiten. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht überraschend, gerade den klimapolitischen Teil finde ich schon sehr, sehr gelungen. Aber ich bin sehr gespannt und die Reaktionen waren bisher auch eher so, ja, uns geht's doch eigentlich ganz gut in Deutschland und uns fehlen doch so viele Leute.
Das stimmt doch gar nicht mehr. Ja. Das hat sich auch mittlerweile verkehrt. Das war also die unter 35%, glaube ich, mittlerweile, oder?
Ja, ja, gut, aber mit den Zahlen kannst du ja immer noch, also ob du damit jetzt Inhalte wegargumentieren kannst, das ist ja das Problem. Du kannst ja nicht sagen, mich haben so und so viele Millionen Menschen gewählt, also ist deine Meinung falsch.
Weil sich das gerade nicht so viel passiert, also gerade im Bereich der Klimapolitik kann man ja wohl sehr deutlich sehen, ne? Also ja, ja. Da tut sich gerade gar nichts. Heute habe ich noch im Radio gehört, ich musste heute Morgen früh zum Zahnarzt schon wieder, grauenvoll. Und da auf dem Rückweg habe ich im Radio gehört, dass wir den Wolf jetzt abschießen können, wenn der hier meine Schafherde reißt. Und ich muss auch nicht wissen, welcher Wolf das war. Das ist egal. Aber er ist trotzdem schützenswert, der Wolf.
Ach so.
Mhm. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt und verkürzt wiedergegeben, das Ganze. Aber wäre das nicht einfacher, dem Schäfer sein Schaf zu bezahlen, wenn das gerissen wird?
Ja, vielleicht wäre es das. Oder irgendeinen Fonds dafür einzurichten. So für Wildschäden, ja, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Die Bauern haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr für die Dürre eine Entschädigung gekriegt. Weiß ich nicht, sehe ich das Problem nicht, muss ich sagen.
Wo du diese Dürre ansprichst, ne? Das ist so dieses Skurrile. Man gibt viel Geld für diese Folgen aus, aber so den richtigen Wandel und den richtigen Schritt will man nicht machen. Also es gab vor ein paar Tagen auch ein Video von einer Physikerin zur Elektromobilität. Wir müssen ja jetzt ja nicht hier die großen Kämpfe, die es dazu gibt, aufmachen, aber da fand ich sehr interessant, dass die Bundesregierung 2010 das Ziel rausgegeben hat, man will 1 Million Elektroautos bis 2020 erreichen.
Das könnte schwierig werden.
Genau, man ist jetzt so bei 150.000. Und ich will jetzt nicht die Diskussion darüber, ne, ob das alles realistisch ist und so weiter. Wenn man zumindest nah dran gekommen wäre, oder es ist ja keine Bewegung wirklich darin gewesen. Da tauchte dann irgendwann auf, in anderen Ländern gibt's Förderprogramme. Ja, die gibt's aber in Deutschland nicht, weil die Autoindustrie zu dem Zeitpunkt zwei E-Mobile auf den Markt hatte. Dann hätten die Leute von den Prämien irgendwie Autos aus Japan und Korea und was weiß ich woher gekauft, aber keine deutschen. So.
Ja, ja, und du hast gleichzeitig die Autoindustrie erzählt aber dir dann ja, also die Leute wollen gar keine Elektroautos. Kein Wunder, wenn du keine kaufen kannst.
Ja, und wenn du das System nicht aufbaust, wenn du keinen das ist so das Skurrile. Ich habe da letztens noch eine Diskussion zu gehabt, weil wir Grünen ja dann ansprechen, bis ab 2030 keine Neuzulassung. In anderen Ländern passiert das. Die Chinesen haben diese Regelung schon. Das heißt, man muss eh in diese Richtung gehen, wenn man international als Autokonzern arbeiten will. So, und trotzdem wird hier ein Widerstand dagegen aufgebaut und als Untergang des Abendlandes dargestellt, wenn man so eine Forderung in den Raum stellt, die übrigens auch in Skandinavien nicht so üblich ist, ne?
Diesel retten, sage ich nur.
Ja, genau. Und es geht mir ja nicht darum, jetzt irgendwie fundamentalistisch aufzutreten, und wenn man irgendwie 2028 merkt, ja, da fehlen jetzt doch noch mal 3 Jahre oder 5 Jahre, um das wirklich vernünftig durchzuziehen, ja, dann, ne, aber sich Ziele zu setzen, das fehlt. Es irgendwelche vernünftigen Ziele, die nicht irgendwie erst Mitte des Jahrhunderts da sind.
Ja. Aber es bewegt sich sehr wenig.
Ja, es ist sehr politisch geworden hier gerade.
Das stimmt, ja. Aber du bist ja auch im Wahlkampf. Das ist vielleicht das Problem.
Nur noch eine Woche, ja.
Um aber mal kurz zu diesem YouTuber zurückzukehren. Ich habe noch nie von dem gehört.
Ja, der macht eigentlich auch Musik. Der macht Musikvideos. So. Ist aber im Rahmen dieser ganzen Artikel 13-Diskussion ziemlich stark politisiert worden.
Alles klar.
Es ist auch da sehr skurril und sehr durchwachsen, ne? Also gerade die Artikel 13, ich weiß gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben.
Nee, haben wir nicht.
Aber da war ja auch gerade bei YouTube, weil ich gucke ja schon so ein bisschen in die YouTube-Szene rein.
Ach, drück doch zu, du guckst doch nur den Drachenlord.
Ja, aber der hat nicht zu Artikel 13 gesagt, außer dass das für ihn gut wäre, weil dann plötzlich die Hater nicht mehr so arbeiten können. Ja, aber
verstehe.
Da gab es natürlich auch viele, die einfach ungefiltert, das wird alles untergehen und Panik und es wird nichts untergehen, YouTube wird da immer noch klarkommen und so. Diese Katastrophenstimmung war da auch ein bisschen überspitzt, aber es gab eben auch ein paar, die da sehr kritisch und vernünftig angegangen sind. Er war jetzt einer davon. Ist dadurch so ein bisschen da rangekommen. Also wie gesagt, das Video ist, das sind auch überall Quellen. Das ist jetzt nicht so, dass er da einfach sitzt und labert, sondern das ist eine sehr lange Liste mit Quellen und eingeschnittenen Videos und so. Also ist schon sehr aufwendig produziert. Wie gesagt, man muss nicht mit allem zustimmen, tue ich auch nicht. Aber irgendjemand schrieb letztens, das wäre so eins der besten Politikvideos der letzten Jahre. Ich glaube,
das wage ich zu bezweifeln, aber
ja, zumindest auf YouTube, in der YouTube,
in der so okay, in der YouTube,
also abseits von irgendwie Funkkanälen, ja, diesem öffentlichen, da gibt's viele gute Reportagen bei dem einen oder anderen Kanal. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich in die nächste Falle begeben. Aber ja, weil viele Leute, viele Kanäle,
ja, gibt's interessante Fachliteratur. Muss man wissen.
Ja. Ja.
Ich finde das sehr schön, wenn eine gewisse Interesse an diesem Thema stattfindet. Ich meine, wenn wir schon gerade hier im Wahlgespräch sind, würde mich ja noch interessieren, meinst du, die SPD knackt die 20% noch bei der Europawahl oder nicht? Um mal kurz das einzuordnen, ich habe, ich glaube, es war ein Presseclub oder Deutschlandfunk, das sind so die Sachen, wo ich meine Infos rausziehe. Mhm. Katharina Barley wollte ja gar nicht Spitzenkandidatin werden. Und es ist eben die Frage, es ist nicht auch Bremen-Wahl demnächst?
Es ist auch Bremen, ist gleichzeitig.
Ach, es wird gleichzeitig gewählt, okay. Ja, das könnte wahrscheinlich der viel krassere Moment sein, oder? Wenn Bremen, was ja, glaube ich, nur SPD regiert ist, seit
Naja, ich glaube, da gab es noch keine andere Regierung.
Ist jetzt die große Frage, ob das sozusagen beibehalten werden kann oder nicht? Weil die Umfragen sind ja für, also ich sag mal, die SPD-Stimmung ist gerade auf einem Tiefpunkt. Also besonders erholt haben die sich nicht.
Nee, das definitiv nicht. Ich guck gerade bei Bremen, liegen sie jetzt so bei Mitte 20%. Das also so gleich viel. Auf mit der CDU. Nee, die hatten vorher über 30.
Ja.
Das sieht nicht so gut aus da für die. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da ist viel Schätzung sozusagen. Also über 20 bei der Europawahl, wenn man jetzt einfach mal die Umfragewerte sieht, müsste da schon wirklich ein Sprung nach oben kommen. Und da stellt sich mir die Frage, womit. Mhm. Also die versuchen es jetzt, glaube ich, mit der Grundrente ja noch mal ein bisschen Profil wieder zu gewinnen. Aber ob das reicht?
Weiß man nicht. Das andere interessante Ding war, gibt ja zwei Spitzenkandidaten für den Präsidenten, Timmermans und Weber. Auch da ist die Frage, ob das überhaupt einer von den beiden wird. Also, ja, wie gesagt, das Parlament könnte sehr bunt aussehen und sich auch noch weiter nach rechts verschieben, da sich ja ein neuer Flügel bilden wird, wahrscheinlich.
Du meinst sozusagen noch der ganz furchtbar rechtsaußen.
Genau, der ganz furchtbar rechtsaußen, ja.
Ich meine, da gibt's ja generell auch Fragen, ob der das überhaupt wird am Ende. Also ob das Ergebnis dann so entscheidend ist. Ich kenne die Ergebnisse in anderen Ländern zu wenig, um da irgendwie das Gefühl zu geben. Momentan scheint ja irgendwie die EPP, also die Weber-Partei, also die Europäische Volkspartei, da noch vorne zu liegen. Ja, aber am Ende brauchst du trotzdem immer noch irgendwie eine Mehrheit und vor allem auch die Zustimmung ja der Staaten. Ja, ich glaube, interessanter ist ja sozusagen jetzt nochmal, um den nächsten Sprung reinzubringen, weil ich zu dieser Frage nichts sagen kann.
Sehr gut, wir gehen einfach in ein neues Thema.
Ja, ich meine, sehr skurril ist ja, ich weiß gar nicht, Brexit hatten wir, weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben.
Hatten wir zwischenzeitlich mal.
Ja, aber auch steht da sozusagen auch von Mays Seite ein Referendum im Raum. Dann habe ich allerdings gehört, dass da ihre eigenen Leute überhaupt nicht so mit einverstanden sind, so dass dort im Raum steht, ob die irgendwie noch dagegen vorgehen, dass sie also jetzt vielleicht in den nächsten Tagen sogar noch zurücktritt aufgrund von innenpolitischem Druck, obwohl das ja irgendwie auch ständig im Raum steht, diese Rücktrittsgeschichte. Wobei ich glaube, sobald sich da die Hardliner durchsetzen, hat sich das eh gegessen. Und ich meine, da sind die Wahlergebnisse ja noch skurriler. Wenn du dir Tories und die Labour-Partei anguckst, wo die inzwischen stehen, jetzt ganz abgesehen von der UKIP-Partei, da sind die Liberalen vorbeigezogen. ja. Also da eruiert das Parteiensystem
ja, deutlich.
Absolut.
Also ja. Deutlich. Aber es ist auch eine absolute Katastrophe.
Also noch skurriler ist, das ist mir letztens nochmal begegnet, als die, also da ist ja überhaupt nichts bekannt gewesen. Man muss, im Ende weiß man ja immer noch nicht, was Brexit überhaupt bedeutet. Ne? Also bleibt man in der Zollunion? Ist das Norwegen-Schweiz-Modell? Oder geht man eben auf Null zurück? Da gibt's ja 1000 verschiedene Interpretationen. Sehr interessant fand ich, als die Schotten 2 Jahre vorher ihr Referendum hatten, da gab's eine Dokumentation von mehreren 100 Seiten. Ja, also auf jeden Fall eine ziemlich dicke Schwarte, die jeder Bürger quasi sich angucken konnte, wo Auswirkungen auf jeden Bereich dargestellt wurden. Was bedeutet das, wenn wir austreten aus dem UK, aus dem United Kingdom? Was bedeutet das für den Bereich Agrar? Ne? Wo Folgenabschätzungen einfach da waren, so dass die Leute sich informieren konnten. Ja, für den Brexit gab es gar nichts. Das ist ja das Problematische, glaube ich, gerade auch, dass die Briten selber gar nicht wissen, was das für sie bedeutet, dieser Brexit. Ne? Für May ist es muss diesen Vertrag geben, sie wollen keinen No-Deal. Die EU will aber irgendwie auch nicht was anderes anbieten, logischerweise, weil, ne?
Ja, man möchte es auch nicht, dass das irgendwie hier der tolle Präzedenzfall wird von Seiten der EU. Ne? Das heißt also, verhandelt durchaus hart, aber man sieht sich ja immer wieder entgegenkommen sogar. Ne?
Ja, also. Ich meine, es sind 27 Staaten. Also ich finde immer die Diskussion so witzig, ja, die EU muss denen entgegenkommen. Warum? Also es sind 27 Staaten und ein Staat. Und diese 27 Staaten haben Interessen und dieser eine Staat hat Interessen. Und die muss man auf einen Nenner bringen. Und warum sollen die 27 nachgeben, damit die Briten irgendwie einen Vertrag bekommen. So wichtig ist, ich es finde, dass es einen Vertrag gibt. Ne? Also ich will jetzt hier nicht finden, darum finde ich diese Argumentation da manchmal sehr, sehr verschroben. Die EU macht es den Briten besonders schwierig. Nee, es gibt eben bestimmte Dinge, die geklärt werden müssen. Die Briten können jederzeit, also hätten ja im März und April schon sagen können, wisst ihr was, wenn wir keine Einigung finden, dann gehen wir eben. Also niemand zwingt sie ja in der EU zu bleiben.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber verlassen wir den Bereich der EU und kommen wir zum Bereich des Kosmischen. Ich möchte nämlich gerne noch was loswerden. Ich habe das beim letzten Mal, habe ich das nur ganz kurz erwähnt und ich wollte mich da noch mal länger bedanken. Ich weiß nicht, ob du inzwischen dazu gekommen bist, das zu lesen.
Ach Mist, wollte ich.
Ah, ja. Okay. Also der Tobias hat mir nämlich in meiner Ermangelung an einen Weg zu den Guardians of the Galaxy im Comic-Bereich, hat er mir 3 Comics geschickt. Ich habe mir den ersten Comic auch schon durchgelesen und das Ganze richtet sich, glaube ich, tatsächlich an Einsteiger. Also wir haben eine Geschichte, wie eben Star-Lord zu Star-Lord geworden ist, also wer sein Vater ist und so weiter. Also das ist im Grunde auch, was wir ein bisschen in den Filmen gesehen haben. Und dann geht's eben darum, dass die Erde unter Feuer ist. Also da gibt's gerade Probleme. Und wir haben auch kleine Geschichten über die einzelnen Guardians of the Galaxy, die in so Kurzgeschichten am Ende des Bandes der Hauptstory sozusagen erzählt werden. Also so eine kleine Story mit Groot und eine kleine Story mit hier Rocket Raccoon und so weiter. Also das ist ganz cool gemacht, finde ich gut. Ich habe den ersten Band durch, ließ sich auch ganz ganz locker und ist, glaube ich, als Einstieg nicht schlecht. Das einzige Problem ist nur, auch da spielt schon Iron Man mit. Und ich habe mich gedacht, okay, ist ja ganz nett. Aber anscheinend ist dieses Universum eben sehr auf diese Crossover-Elemente so angelegt, ne? Also das machen die schon so ganz gern, um ihre Nebencomic-Reihe zu unterstützen.
Die Nebencomic-Reihe,
Iron Man. Ja, also, ja, was auch immer die Nebencomic-Reihe dann ist.
Ich glaube, generell tauchen die immer mal bei den anderen auf. Und ich glaube, da war ja Iron Man sogar recht lange mehr mit dabei.
Es ist aber trotzdem ziemlich gut. Also ich finde den Zeichenstil eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, es ist durchaus auch angelehnt, also weil es eben Neustart ist, an die Filmfiguren so ein bisschen. Das finde ich auch nicht schlecht.
Genau, ist doch Marvel Now oder so ähnlich gewesen, ne?
Ja, genau, Marvel Now, genau, Cosmic Avengers, Guardians of the Galaxy, Cosmic Avengers.
Ich glaube, die hatte ich damals so am Abo, aber es ist zu lange her, dass ich es gelesen hatte. Aber inzwischen bin ich da wirklich auch echt wieder von, also ich hatte damals irgendwie echt einige im Abo, also gerade jetzt nicht diese kleinen Heftchen, sondern diese Paperbacks, also so wie du.
Ja,
das sind ja immer mehrere Hefte.
Genau, Trade Paperbacks sind das, ja.
Genau, das sind ja dann 6 Hefte oder so in einem Paperback eben kombiniert. Und das hatte ich eine Zeit lang, abgesehen davon, dass ich zu der Zeit noch weniger gelesen hatte, war es eben, es ist einfach ein riesiges Universum. Also es erschlägt einen doch noch immer irgendwie.
Es ist viel zu groß. Also wirklich, Das ist unfassbar. Ich habe mich letztens ein bisschen über das hier Infinity War-Ding unterhalten und so. Habe ich ja null Ahnung von. Ich habe den Endgame auch nicht gesehen. Ich bin ja auch nicht so wahnsinnig hinterher. Ne?
Also naja.
Es ist so, gucke ich mir an, wenn ich das mal so sehe und so, dann ist es okay. Aber das ist ja so umfangreich als Comic. Da musst du schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ich habe zum Beispiel auch, Marvel bringt jetzt die ganzen Savage Sword of Conan Comics wieder raus. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, hier, Conan, da bin ich sofort dabei. Hier auch mit Stefan Bartel und so, der gibt mir mal Tipps, was ich dann kaufe. kaufen muss und so, das ist ganz gut, das ist klasse. Du kaufst ihm einen so ein Band und er ist auch nicht billig und da hast du über 1000 Seiten. Und ich weiß gar nicht, wie viel diese Infinity-Geschichte ist. Also es ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Das Problem ist ja, das zieht sich dann auch gerne über mehrere Bände. Ne? Ich weiß, irgendein Event, Civil War oder was?
Ja, das ist auch gigantisch, ja.
Hatte ich dann, oder der zweite Civil War, da, also im Comic gab es ja mehrere. Und dann taucht irgendwann auf, ja, die Geschichte wird jetzt in dem und dem Comic weitererzählt. Und dieser Handlungsstrang, wenn du wissen willst, wie es da weitergeht, dann guck da und da rein. Also das, was du gerade ja bei den Guardians of the Galaxy schon beschrieben hast, das machen sie da natürlich auch. Ne? Sozusagen auch über die Comicbände hinweg. Das heißt, wenn du die ganze Geschichte zu XY und den ganzen Handlungsstrang von irgendwas sehen willst, dann musst du aus der Reihe den Band 6 und 7 lesen, aus der den, und natürlich gibt's noch immer den Hauptstrang. Also das wird da eben gut kombiniert.
Ja, ich meine,
irgendwie muss dieser Verlag ja auch groß geworden sein.
Ja, kann man so sagen, ja. Ziemlich groß sogar.
Ich glaube, man kommt da auch eigentlich ganz gut rein. Es gibt ja immer wieder diese Neustartpunkte, die dann so ein bisschen freundlicher sind. Du verstehst dann nicht alle Hintergrundandeutungen, die es dann darin gibt. Darum, also ich habe bei Now damals, habe ich jetzt eben ein paar Reihen verfolgt gehabt, aber du musst eben auch dabei bleiben. Und bei mir, vielleicht war es auch einfach so eine Zeitgeschichte, auch so ein Comic zu lesen, kostet seine Zeit. Und
das stimmt, aber trotzdem ist ja eigentlich sehr unterhaltsam. Also ich kann mich auch nicht beklagen, dass das irgendwie keinen Spaß macht. Das ist schon ziemlich gut.
Nee, das war jetzt auch nicht so gemeint. Das ist,
was ich übrigens auch vor kurzem gelesen habe, Comic, wenn wir schon dabei sind.
Ja, ich dachte, du wolltest noch was zum Kosmischen sagen.
Ach so, ja, das andere Kosmische wäre jetzt Guardians of the Galaxy. Finde ich schon mal nicht schlecht, wenn ich die Reihe dann weiter verfolge. Nächste wäre jetzt die Frage, wo ist denn Doctor Strange hier ein guter Anfang? Also wenn mir da jemand einen Tipp geben kann, würde mich mal interessieren. Schön abgeschlossene Geschichte gerne. Gerne auch mit wenig Leuten, die noch so als Gast da mit dabei sind. Also wenn da jemand eine Idee hat, gerne.
Ich sehe hier gerade, gibt's irgendwie Doctor Strange Verdammnis.
Gerne auch auf Englisch. Also ich lese sie auch gerne auf Englisch. Aber um mal kurz zu einem anderen Comic zu kommen, das war ein Weihnachtsgeschenk von dir, Patrick. Den habe ich endlich mal gelesen. Und zwar war das die Comic-Adaption vom Green River Killer. Wahre Geschichte? Ja, jetzt überlegst du, habe ich dir das wirklich zu Weihnachten geschenkt? Oder? Ja,
ich wollte gerade.
jetzt viel schlimmer ist die Frage. Hoffentlich fragt er mich nicht, was habe ich von ihm geschenkt bekommen. Aber das.
Green River Killer? Ja. Ein Comic?
Ja. Den Green River Killer, ja. Das ist eine wahre Begebenheit.
Wie heißt denn der Comic?
Ja, der Green River Killer ist es.
Ach so, stimmt. Den habe ich ja. Ja, gut, das ist ein bisschen. Ich habe den von deinem Wunschzettel. Ja,
yeah, okay. Okay, sehr gut.
Da habe ich nicht selber nachgedacht.
Ja. Das und ist die wahre Geschichte des gleichnamigen Killers, ein Serienmörder, der sehr viele Frauen umgebracht hat. In der Gegend von Seattle ist es, meine ich, eben am besagten Green River müsste es dann, meine ich, sein. Und das ist ziemlich gut, ist ein sehr langer Fall, ist ein realer Fall, müsste auch demnächst eine Netflix-Adaption von kommen, von diesem Fall, der wirklich sehr bedrückend ist, wenn man sich das Ganze anschaut. Und hat wie Jahrzehnte gedauert, bis es aufgeklärt wurde. Und am Ende war eben, wie man das manchmal auch in dem Zeitverbrechen-Podcast hört, es ist an DNA, ne? Beweismittel, die im Jahr 1990 oder so aufgenommen wurden oder in den 80ern oder in den 70ern, die werden dann Jahrzehnte später, werden die dann plötzlich nützlich und können ausgewertet werden. Und so werden manchmal Leute überführt.
Ich habe mit Sandman endlich mal angefangen.
Oh, ausgezeichnet.
Gibt's jetzt in der Neuauflage und so einer Deluxe-Aufgabe.
Echt?
Aber ich bin
als,
noch nicht
als Hardcover so oder was?
Genau.
Oh, das ist nicht schlecht. Du bist noch nicht weit, oder was?
Nee, ich habe die zwar alle hier stehen, aber ich habe jetzt
dieses Jahr wieder angefangen.
Und, nein, alle noch nicht. Ich weiß nicht, wie man da jetzt aktuell ist.
Also es gibt 10 Bände insgesamt und dann gibt's noch so ein paar Nebenbände, die ganz interessant sind.
Nee, 5 ist, glaube ich, das letzte gekommen. Kurze Leben. Ich glaube, da sind immer 2 von den normalen drin. Oder sind das
nee, die? Das ist dieselbe.
Ja, okay. Mhm.
Ja, es gibt ein paar dickere und ein paar dünnere. Also am besten ist Zeit des Nebels, Band 4. Das ist Optimum. Oh, der war richtig gut. War der gut. Aber ich bekomme gleich Lust, das nochmal zu lesen, weil er so gut war.
Ja, da muss ich auf jeden Fall noch dran. Ja. Aber ich bin auch dabei, meinen Lehrreserhythmus zu finden. Das ist immer skurril, wenn man plötzlich Zeit hat, vernünftig zu nutzen.
Patrick, du machst einen Rollenspielverlag. Wo hast du die Zeit her?
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich habe die Zeit
nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ich dachte, mit Kosmisch wolltest du noch was Reales loswerden. Hast du mitgekriegt, dass die Amerikaner zurück zum Mond wollen?
Ach so, nee, wirklich?
Und da bleiben wollen. Die wollen eine Basis bis 2024. Geht's zurück auf den Mond und dann soll dort eine Basis auch errichtet werden und so eine Orbitalstation, die irgendwie auch also theoretisch den Orbit wechseln kann. So ein bisschen auf Vorbereitung auf den
Space Force. Das war's, meine ich, ne? Das war Space Force.
Also zumindest taucht es in den NASA-Videos nicht auf. Kann natürlich sein, dass es so gemeint ist, aber ich glaube, in Wirklichkeit geht es eher um die Mars-Vorbereitung.
Okay. Ja, interessant. Schön, dass man sich damit beschäftigt. Mich wundert, dass dieser Präsident das dafür Mittel bereitstellt.
Ja, aber ich glaube, wenn die das bis 2024 machen, dann passt das natürlich auch perfekt, ne? Also, dann kann er das noch womöglich in seiner vielleicht nächsten Amtszeit.
Ach, bitte. Aber du glaubst doch nicht, dass der nochmal eine Amtszeit kriegt.
Keine Ahnung, den Amerikanern traue ich alles zu.
Stell dir mal vor, der würde wirklich noch eine Amtszeit kriegen, was das bedeuten würde. Was bedeutet das denn für das politische System? Das ist ohnehin so kaputt eigentlich. Also es ist wirklich schlimm, diese unglaubliche Verhärtung in diese zwei Blöcke. Das ist ja gar nicht vorgesehen eigentlich vom System, würde ich sagen. Also es ist ja durchaus
eine
Verhandlungsdemokratie eigentlich.
Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ich meine, da werden wir Ende des Jahres sicherlich nochmal drüber reden können, ob das nochmal so klappt, aber passen wird es zumindest.
Naja, hoffen wir es mal nicht. Aber ja. Interessant, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt mit dem Mondprojekt. Es war nicht schlecht.
Ja, ich glaube, da kommt wieder so ein bisschen Bewegung rein, auch durch den Musk und SpaceX und so.
Das stimmt. Ich habe noch einen kurzen Filmtipp, bevor wir den Podcast verlassen. Also, es ist ein sehr spezieller Filmtipp. Extrem speziell. Hat mich unser Layouter Pepe draufgebracht. Und zwar ist das ein Fernsehfilm aus Großbritannien. Aus den frühen 90ern müsste es sein. Der heißt Ghostwatch. Dieser Film lief an Halloween irgendwann mal in den 90ern und ist aufgemacht wie so eine Aktenzeichen XY-Folge, ja. Also du hast einen Moderator und da wird eine Live-Berichterstattung von einem Geisterhaus und ein Kamerateam geht da rein, wie Blair Witch Project im Grunde genommen, ja. Mhm. Und es ist eben nur live, so. Das Ganze ist natürlich, es gibt Anrufer, die von ihren Geistererzählungen berichten können und sowas. Und die Reporter, die da sind, das sind echte BBC-Reporter. Die haben eben zu der Zeit andere Programme auch gemacht. Du hast dann eben Spukszenen innerhalb dieses Hauses, ja? Das ist sehr aufwendig gemacht. Da das alles aufgezeichnet war im Grunde genommen, das ist nicht echt, das ist eben ein Film, der wurde vorher aufgezeichnet und so. Und alle Anrufer sind natürlich, die dann reinkommen, das ist alles vorher gestellt und so. Und die Leute haben aber trotzdem bei der BBC dann irgendwie angerufen und von ihren Geistererzählungen gesprochen. Das war so ein nationales TV-Ereignis. Auch sehr düster in gewisser Weise. Auf der Wikipedia-Seite zu der Seite stand, dass sich dann anschließend, ich glaube, es war ein Junge, der hat sich dann umgebracht, weil er ebenfalls Geräusche im Haus hörte und so. Also ganz schlimm. Und das war auch 10 Jahre lang nicht zu sehen, dieser Fernsehfilm.
Als Folge daraus.
Genau, ja, genau, der wurde ja einfach nicht gezeigt und den gab's auch nicht auf DVD und so weiter und der ist dann irgendwann auf DVD erschienen. Ich kannte das nicht, wurde mir empfohlen und ich habe das angeguckt und es war wirklich ziemlich gut, sehr sehr interessant. In gewisser Weise kennen wir natürlich diese Methoden jetzt, also wir haben ja Blair Witch Project gesehen und auch Rec und weiß nicht, die anderen Filme in diesem Found Footage Bereich. Und ich glaube, dass man das ja nur schwerlich nachvollziehen kann, was es für einen Einschlag gehabt haben muss, wenn du wirklich so zur Primetime an Halloween irgendwie Peter Klöppel sehen würdest, der eine Live-Berichterstattung macht, ja, von einem Geisterhaus. Und das ist eben, Peter Klöppel ist falsch, das ist ja RTL. Es müsste eher
Eine Tagesschau.
Genau, es müsste, also, es müsste irgendjemand von der Tagesschau sein. Karen Mioska erzählt dann von einem Geisterhaus. Ja, genau. So. Oder Anne Will vor Ort in einem Geisterhaus. So. Vom Aufbau her natürlich in gewisser Weise genial und kaum nachvollziehbar, irgendwie mit einer Zeitverzögerung von 20 Jahren oder so. Ne? Das wäre natürlich schwierig. Aber trotzdem, wer irgendwie Interesse an Horrorfilmen hat und irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht mit dieser Geschichte des Horrorfilms, klingt vielleicht sehr hochtrabend, aber so in diese Richtung, also wenn man so mal was Ungewöhnliches sehen möchte, und die BBC ist ja bekannt dafür, auch sehr ungewöhnliche Filme zu machen, dann lohnt sich das tatsächlich, und das kriegt man für wirklich kleines Geld, die DVD.
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, ich habe gerade mal geguckt. Ich glaube, es ist sogar günstiger, die in so einem komischen Bundle zu kaufen als einzeln, zumindest jetzt gerade bei Amazon.
Aber ja, okay. Ja, also wahrscheinlich gehen jetzt die Preise gigantisch nach oben, nachdem alle den System Matters Podcast.
Ich wollte mir eine Niki Lauda Dokumentation. Ja, die hatte ich gestern sogar schon im Warenkorb, die wäre Donnerstag gekommen. Dann habe ich gedacht, ach, warte mal ab, vielleicht geht das per Evening Express. Jetzt ist die nächste Woche Mittwoch irgendwann lieferbar.
Das ist nun mal so.
Ja, aber ich glaube, heutzutage wird sowas, jetzt ist shit, ich hätte das einfach schon bestellen sollen. Derzeit nicht auf Lager. ich glaube, heutzutage wird sowas, obwohl ich glaube, funktionieren wird das immer noch, oder?
Ja, ich glaube auch. Also
wenn das mit den richtigen Leuten, wenn das wirklich reales Umfeld und so ist, wird das, glaube ich, immer noch funktionieren, oder zumindest Fragezeichen aufwerfen, ja. Und Verwirrung hervorbringen, weil es einfach zwei Welten sind, ob das im echten Tagesschau-Studio mit echten Leuten ist oder ob das so eine gefälschte Nachrichtensendung ist.
Es ist wirklich gut gemacht. Also die Idee ist, du siehst so unterschwellig immer diese Geistererscheinungen dann da, ja. Die sind nie so offensichtlich, es ist wirklich Kleinigkeiten und so. Es ist ja wie bei Blair Witch Project auch, ne? Also bei Blair Witch Project hast du ja im Grunde auch, siehst du ja nichts. Und so in diese Richtung geht das. Also es nimmt im Grunde dieses Konzept ein wenig vorweg. Ganz spannend. Also, ne, Ghostwatch heißt das ganze Ding. Ja, alles klar. Hast du noch was?
Nee, aktuell nicht. Oder doch, vielleicht hast du schon mal die drei Fragezeichen Graphic, wo wir gerade bei Comics waren, da gibt's auch Graphic Novels von. Hast du die schon mal gesehen?
Für mich haben die drei Fragezeichen kein Bild.
Kein Aussehen.
Genau.
Ja,
das es funktioniert nicht, das Medium wird durchbrochen. Das ist wie drei Fragezeichen Filme, das funktioniert einfach nicht. Für mich.
Ja. Vielleicht probiere ich es einfach mal aus und guck's mir an.
Nee, irgendwie ist das nichts. Freust du dich schon auf die 200?
Also ich hoffe, dass sie besser wird als... Aber ich, ja.
Okay.
Das klingt jetzt auch wieder so negativ. Eigentlich, weil diese langen Folgen sind ja eigentlich auch gut. Also.
Ja, wobei 175 war nicht so gut.
Ich habe jetzt die 199 auch gehört. Vielleicht geht man auch, das ist eine gute Unterhaltung, so. Und jetzt hofft man natürlich bei der 200 dann noch ein bisschen mehr. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, wann und wie und, also, das sind 5 Stunden.
Ja, ganz ehrlich, da bin ich schon ein bisschen gehypt. Also, fünf Stunden finde ich schon nicht schlecht. Also, das ist was. Also, Feuermond war für mich der beste Mehrteiler. So, also, fand ich noch besser als die Todesinsel. Ja, gucken wir mal. Außerdem, hier schön, Reminiszenz an eine alte Folge. Folge 5, Fluch des Rubins. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt.
Ja, ich guck gerade. Kann ich sogar schon vorbestellen. Inklusive MP3-Version. Sehr gut. Vielleicht mache ich das direkt.
Ausgezeichnet. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und das war eine Menge Smalltalk im Mai. Das war viel Smalltalk.
War viel, wir mussten uns aber auch unterhalten und dann haben wir gedacht, warum nicht ein Mikrofon laufen lassen währenddessen.
Hast du recht, ja. Aber es kommen demnächst auch wieder ein paar Rollenspielsachen. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich schneiden muss und so. Dann geht's auch weiter. Alles klar.
Ja, aber wir hatten sonst ja auch schon mal Phasen, wo Smalltalk ein bisschen weniger war.
Ja, das ist richtig.
Dann ist das jetzt vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Im Juni wird's, kann man ja schon mal ankündigen, wieder die Möglichkeit geben, irgendwie per System Matters unterwegs. Die Autobahnfolgen von der Nordcon hin und zurück oder nur zurück oder nur hin, keine Ahnung. Da wird's auf jeden Fall auch nochmal was Spontaneres geben. Aber
ich hab schon überlegt, sollen wir nicht einfach ein Handy anmachen und dann machen wir Instagram live und wir zeigen einfach, wie wir die Straße so fahren. Also der Ton ist abgeschaltet und man sieht einfach nur,
wie wir so fahren. Du meinst so wie die schönsten Autobahnen, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands.
Genau so, ja. Das ist ja auch ganz geil eigentlich. Das ist so ein 4 Stunden, da wahrscheinlich irgendwie 5 Stunden Video, weil man dann durch Stau fährt.
Ja, es ist furchtbar spannend.
Das ist mega gut, ja. Und dann im Hintergrund hört man dann diesen Nine Cat Song hier. Das
Boah, das hält doch kein... Das, oh.
Ach, das wäre toll. Naja, gut. Wir überlegen uns was. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr gerne Bescheid geben. Dann lesen wir uns das in den Kommentaren durch. Und gucken mal, ob wir vielleicht da irgendwas Gutes bei ist, was wir dann benutzen können für die lange Fahrt.
Genau, und jetzt muss ich gucken, wo ich diese Lauda-Dokumentation noch kriege.
Mach mal, ich werde noch ein bisschen was zu essen machen.
Ah, ja, oh, das sollte ich auch machen. Essen ist auch eine gute Idee.
Hervorragend.
Gut.
Jo, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.
Tschüss.